Ja, so wie wir gesungen haben, Gott gibt uns den Geist und die Kraft, ihm zu dienen. Und das wollen wir auch heute tun. Ich möchte meine Predigt anfangen mit einem Beispiel von heute vielleicht. Heute ein großes Problem in deutschen Schulen oder in unseren Schulen ist heute Mobbing. Demütigung, Spott, Schülerinnen und Schüler, die durch Mitschüler erleben. Und das Zeitalter des Internets hat noch weitere Türen geöffnet, indem es nicht nur in den Schulen passiert, sondern es passiert online, es kann von zu Hause passieren und es kann an jedem Ort passieren, dort, wo Internet ist. Doch das Problem, denke ich, ist nicht nur heute an unseren Schulen. Das Problem ist heute überall. Und ich vermute mal, ich will es nicht behaupten, aber ich vermute, dass jeder von uns steckte schon mal in so eine Situation, wo er verspottet, ausgelacht oder wo er gedemütigt wurde. Das ist nur Vermutung. Und meine Frage an uns heute, wie sind wir in diese Situation umgegangen? Wie sind wir mit so einer Situation umgegangen? Als man uns ausgelacht hat, als man uns verspottet hat, als man uns vielleicht gedemütigt hat, waren wir zu dem Zeitpunkt in der Lage, vielleicht einen guten Satz, ein gutes Wort oder ein was zu sagen, wo derjenige, der mich gedemütigt hat, vielleicht, dass er ruhig wird? Oder waren wir in der Lage, als wir gedemütigt, ausgelacht und verspottet wurden, mit einem guten Wort es so zu bringen, dass er damit aufhört, mich zu demütigen? Und eine dritte Möglichkeit gibt es. Waren wir in der Lage und haben unsere Fäuste in die Taschen reingesteckt und haben das über uns ergehen lassen? Wie hast du dich benommen? Ich erwarte von dir keine Antwort, aber denk mal drüber nach. Heute möchte ich mit uns eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo Jesus Christus gedemütigt, ausgelacht, verspottet wurde. Und wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Ich möchte gerne mit uns, und wer seine Bibel dabei hat oder seine Bibel-App, möchte ich gerne mit uns, dass wir das Matthäus-Evangelium 27, Kapitel 27, Abvers 27 bis 31 aufschlagen und dann auch gemeinsam lesen. Ich werde lesen und diesen Bibeltext. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus zu sich in das Prätorium und sammelten über ihn die ganze Schar. Und zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und sie spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, ihn zu kreuzigen. Dieser Text wird uns berichtet oder schreibt uns, nachdem der römische Statthalter Pontius Pilatus schon das Gericht über ihn gehalten, dass das alles in der Nacht passiert, es ist alles schon passiert, es ist alles geschehen und das Urteil ist gefallen über Jesus, er sollte gekreuzigt werden von den römischen Soldaten. Und der Pontius Pilatus übergibt Jesus jetzt den Soldaten, den römischen Soldaten, und sie sollten das über ihn treiben, was ihm gefiel. Diese verspotteten ihn, geißelten ihn, quälten ihn und schließlich kreuzigten ihn am Ende. Die römischen Soldaten von der Geschichte her wird berichtet, dass die römischen Soldaten damals besonders grausam waren. Besonders grausam waren, sie könnten gleichgültig einem Mensch, ein Leid antun, ein Mensch verhöhnen, verspotten, verprügeln und in denselben Moment auch dastehen und lachen. Es machte ihnen nichts aus. So werden die römischen Soldaten oder so brutal werden die dargestellt. In unserem Text wird beschrieben, dass die Soldaten ihn, also Jesus, einen purpurroten Mantel angezogen haben. Ein besonderes Gewand ist das, mit dem sie zeigen wollten, dass Jesus Christus König sei. Ein Purpurmantel. Dabei wussten diese Soldaten eigentlich gar nicht, welche Kleidung wirklich unserem Herrn Jesus Christus zustehen würden. Und wenn wir in der Bibel oder wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir in der Bibel lesen, sei es im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, wenn es von Jesus die Rede oder von Gott die Rede ist, so werden wir feststellen, es war in eine besondere Kleidung, in der unser Herr vorher gekleidet war, in eine Kleidung des Lichts, in eine Kleidung des Glanzes, in eine Kleidung der Herrlichkeit, was er anhatte und was er heute anhat. Bis zu dem Moment hatte er diese Kleider an. Aber er nahm diese Menschgestalt an, er zog seine Kleider aus und zog die Menschenkleider an und kam auf diese Erde. Und jetzt in diesem Moment lesen wir die Soldaten, die gar keine Ahnung haben, wer er wirklich ist, ziehen ihm diesen Purpurmantel an und verspotten ihn. Aber nicht nur das. Wir lesen weiter, wenn wir in diese Geschichte weiterlesen, aus welchen Gründen auch immer, einer der Soldaten flochte eine Krone und nicht irgendeine Krone, sondern eine Dornenkrone und setzte ihm auf dem Haupt, da hängt so eine Krone bei uns, so eine ähnliche. Ich vermute mal, so war die nicht, aber so eine ähnliche. Ein Soldat flechtet eine Krone und setzt ihn auf den Kopf. Diese Dornenkrone, ich habe einmal, als wir in Israel unterwegs waren oder als ich in Israel unterwegs war und ich hatte zwei Wünsche zu sehen, also was ich in Israel unbedingt sehen wollte. Ich wollte diese Pflanze sehen einmal, aus was die Dornenkrone geflochten ist und ich wollte diesen Baum sehen, wo der Zachäus draufgeklettert ist. Weil hier in Europa wachsen bei uns diese Bäume nicht. Aber man sagt, in Israel wachsen die heute noch, diese Bäume. Tatsächlich habe ich so einen Baum nicht gesehen. Aber diese Dornenkrone, wie diese Pflanze wächst, es sind lange grüne Stäbe, die sich am Boden ziehen. Und die sehen ziemlich weich aus. Das sieht gar nicht so dornig aus. Doch am Ende dieser weichen grüner Pflanze kommt ein Dornen, was sehr hart und sehr stängelig oder mit sehr vielen Dornen und sehr scharf, was auch einen sehr verletzen kann. Und so sahen wir diese Dornenkronen und ich konnte mir das vorstellen. Aus dieser Dornenkronen, Soldat nimmt es, macht eine Krone, formt eine Krone. Es wächst nicht so in einer Form, sondern es sind lange Stäbe, also so lange Pflanzenstäbe. Und er nimmt und formt eine Krone und setzt Jesus die auf dem Haupt. In dem Moment, wo er das Jesus auf dem Haupt setzt, können wir uns vorstellen, wer eine so eine Krone mal schon mal angefasst hat, bei uns vielleicht oder vielleicht irgendwo anders, also wer so eine Pflanze schon mal angefasst hat, man merkt sehr schnell, dass man sich da sehr doll pieksen kann, dass man sich sehr schnell auch verletzen kann und dass es sehr schnell dazu bringt, dass man blutet. Ich rate euch nicht, das auszuprobieren. Aber es wird passieren. Und in dem Moment merken wir das, dass dieser Soldat diese Krone, dem Jesus auf den Kopf setzt, ihn zu verhöhnen, ihn zu verspotten. In dem Moment, wo das Blut fließt. Aber die hören damit nicht nur auf. Weiter heißt es, sie nahmen ein Rohr und gaben ihn in die Hand als ein Zepter. Also die Soldaten haben ihn da so dargestellt, ein verspotteter König. Und sie spotteten und lachten ihn aus. Sie knieten vor ihm nieder und schrien laut, sei gegrüßt, König der Juden. Und durch ihre Worte, wenn wir das so lesen, können wir nichts anderes als Hohn und Demütigung lesen. Für sie spielte es keine Rolle, ob er ein König war oder nicht. In ihren Augen war er gar kein König. Er sprach nicht wie ein König. Er verhielt sich nicht wie ein König. Wir erinnern uns noch an Sonntag, ja? Welcher König reitet auf einem Esel? Seine Worte und seine Lehre erschienen ihnen fremd und unverständlich. Deswegen war er für sie auch kein König. Deswegen verspotteten sie ihn auch. Aber es ist nicht neu für uns. Und es war auch nicht neu wahrscheinlich für die Menschen, die die Schrift kannten. Wir lesen 700 Jahre vorher. 700 Jahre vorher lebte ein Prophet mit dem Namen Jesaja und er schreibt in seinem Buch, in Jesaja 53, Vers 2, lesen wir folgende Worte. Er hatte keine Gestalt. Er schreibt von Jesus. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen in ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. So beschreibt Jesaja das Bild, was er gesehen hat. Und was bedeutet das? Es bedeutet, nachdem die Soldaten Jesus gegeißelt haben, nachdem sie ihn verspottet haben, nachdem sie ihn geschlagen haben, nachdem sie ihre Lust über ihn getrieben haben vor der Kreuzigung, man sah ihn an und man erkannte kein Menschenbild mehr in ihm. So brutal und grausam gingen die römischen Soldaten mit unserem Herrn um. Und schließlich führten die ihn zum Kreuzigen ab. Doch ich möchte heute auf einem Punkt stehen bleiben und einen Punkt besonders heute mit uns betrachten, das ist die Dornenkrone. Wir hören oft über die Kreuzigung, wir hören über den Leidensweg. Selten, vielleicht auch nie, haben wir über die Dornenkrone. Und was hat diese Dornenkrone heute uns zu sagen? Ich habe die Überschrift meiner Predigt gegeben, die Dornenkrone Jesu Christi, deine und meine Erlösung. Und warum ich das so genannt habe, möchte ich dir das heute erklären. Die Dornenkronen, die die Soldaten ihnen auf den Kopf aufgesetzt haben, ich vermute und ich gehe sehr stark davon aus, es war kein Zufall. Es war kein Zufall, es war kein plötzliches Ereignis, sondern ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Dornenkrone, was Soldat, warum er auch immer diese Idee hatte, dass es von Gott geplant und vorherbestimmt schon war. Und warum? Weil wir sehen schon am Anfang der Bibel, dass die Dornen dafür stehen, für Verurteilung und für Fluch. Schon am Anfang der Bibel lesen wir erinnern uns daran, als der Mensch, der geschaffen wurde vom Gott in Liebe, wird in einen Garten, im Garten Eden gesetzt und es war alles schön. Wir lesen nicht von Dornen. Wir lesen von vielen verschiedenen Pflanzen, die Gott geschaffen hat. Aber wir lesen nicht von den Dornen. Wir lesen von den Dornen erst dann, nachdem der Mensch gesündigt hat. Nachdem der Mensch gesündigt hat und die Frucht gegessen hat und erst dann wird es berichtet von den Dornen. Ein Dorn, was Fluch für den Menschen bedeutet. Dort wird es uns beschrieben und dort wird es uns gesagt, dass Dornen und Disteln werden dein Leben erschweren und werden dir Mühe vorbereiten. Und wir merken, dass diese Dornen oder das, was Gott hier auferlegt hat auf Menschen, es ist nichts Gutes. Doch diese Dornen, die ersticken nicht nur den Mensch, die bringen nicht nur Probleme dem Menschen, sondern die bringen die Probleme auch der Natur, den Tieren und der ganzen Schöpfung. Wir lesen, dass diese Dornen eigentlich vieles ersticken und vieles kaputt machen. Ursprünglich war es nicht so von Gott gedacht. Doch die Sünde, die der Mensch begangen hat, hat es dazu gebracht, dass diese Dornen vieles kaputt machen. So wie die Sünde heute der Menschen auch vieles kaputt macht. ob du es wahrhaben möchtest oder nicht. Aber wenn du dich hinsetzt und dich verinnerlichst und wenn du dich vielleicht an deine letzte Sünden, die du begangen hast, musst du nicht erzählen, so wirst du feststellen, die hat dich nicht näher zu Gott gebracht. Die hat ja keine bessere Verbindung zu Gott gebracht, auch nicht zu deinen Mitmenschen, sondern die hat dich eher zerstört und kaputt gemacht. Die hat dir Sachen in dein Leben reingebracht, von denen du eigentlich oder mit denen du eigentlich gar nichts zu tun haben möchtest. Und so hat die Sünde, die der Mensch begangen hat, die Sünde ist in die Welt hineingekommen. Die Welt war geschaffen ohne Sünden. Gott schuf die Welt, sehr schön wird das berichtet zum Schluss. Es war sehr schön. Doch die Sünde zerstörte alles und macht alles kaputt. Die Sünde, wenn wir sagen, was ist mit der Natur, die Naturkatastrophen, Tragödien und viele Dinge, wo die Menschen sich heute fragen, warum lässt das Gott zu? Das ist eine Folge der Sünde. Und Paulus drückt das in Römerbrief Kapitel 8 folgender aus. Die ganze Schöpfung, nicht nur der Mensch, die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis heute. Wenn wir den Römerbrief, den Paulus so richtig verstehen, so werden wir das auch verstehen, dass die Sünde nicht nur menschlich, nicht nur den Menschen zu schaffen macht, sondern der ganze Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat, ist davon betroffen von Sünde. Die Natur, die Tiere und die ganze Welt. Die gesamte Schöpfung trägt das Leid, die Folgen der Sünde. Sie leidet, sie stöhnt und sie liegt in Wehen. Und das zeigt uns, wie tief Sünde alles verändert. Aber nicht nur die Welt ist betroffen, auch der Mensch. Wir erinnern uns, was passiert nach dem Sündenfall. Was passiert? Schon am Anfang sehen wir von der Sünde, wohin die Sünde einen führt. Es ist nicht dabei geblieben, von diesem Ungehorsam die Frucht zu essen, sondern die Sünde führt einen Menschen viel weiter. Und wir sehen diese erste Tragödie, wo Kain seinen Bruder Abel tötet. Tod und Mord kommt in diese Welt. Das war der erste Mord, aber nicht der letzte Mord. Und wenn wir heute unsere Zeit anschauen, wie gespalten der Mensch heute ist, wir erinnern uns vielleicht an das Abkommen, wo die Menschen sich sehr lange gestritten haben, wo man sehr lange überlegt hat, selbst Politiker, darf man abtreiben, soll man abtreiben, gehört der Körper mir oder gehört er nicht? Der Mensch ist dazu geneigt und dem Menschen ist es innen drin, diese Sünde, die wohnt und Mensch will töten. Nicht alle. Aber in Menschen ist es drin, dass der Mensch töten möchte. Und wir sehen die Realität der Sünde, wie brutal und grausam eigentlich Sünde ist. Ich habe erwähnt, die Sünde gehört nicht zur Schöpfung dazu, doch sie kam in diese Welt. Und mit ihr, mit der Sünde, kamen auch die Dornen in unsere Welt. Und wisst ihr, diese Dornen, ich habe erwähnt, die tun weh, genauso wie die Sünde auch weh tut. Sie begleiten den Menschen. Der Dornenbusch wird zu einem Symbol dafür in der Bibel, für die Sünde. Im Josua 23, im Verse 12 bis 13, ich lese nur diesen Abschnitt, diesen kurzen Abschnitt, dort sagt Jesus Folgendes. Wenn sich Mensch von Gott abwendet, werden ihre Feinde wie Dornen in ihren Augen sein. Also wenn der Mensch sich von Gott abwendet, wenn er bewusst einen anderen Weg einschlägt, werden seine Feinde wie Dornen im Augen sein. Und das bedeutet, Sünde bleibt nicht ohne Folgen. Am Anfang wirkt sie oft harmlos oder sogar gut. Sie befriedigt uns, die Sünde. Menschen denken, sie bringt Freude. Und ja, am Anfang fühlt es sich manchmal so an, aber das hält nicht lange an. Und als ich darüber so nachdachte, musste ich an ein Ereignis aus unserer Familie nachdenken. Wir gingen Als Familie waren wir im Urlaub und wir gingen irgendwann mal abends aus mit der Familie und wollten gemütlich essen. Wir kamen in eine Gaststätte und es war draußen, es war Sommer, es war warm, es war am Meer. Und die kleinste Tochter damals, die Luisa, sie war noch sehr klein. Sie lief rum und hat einen Kaktus gesehen. Kaktus, der auch Stacheln hat. Kaktus, der auch sehr wehtun kann. Aber da war ein Kaktus, der sah sehr flauschig aus. Ich weiß nicht, ob ihr diese Pflanze kennt. Das sieht sehr flauschig und das sieht so wie so Watte oder so Wolle oder irgendwie. Das sieht eigentlich sehr kuschelig aus und ähnelt auch einem Kuscheltier. So sieht das, so weich sieht das aus. In dem Moment, wo sie das anfasste, fühlte sich auch das sehr weich an. Und sie streichelte öfter drüber. Doch später war ihre Hand voll mit den ganzen kleinen Pieksern von dem Kaktus befallen. Und sie kam zu uns, wir sahen es nicht, wie es richtig passiert, aber sie kam irgendwann mal zu uns und sagte, dass ihre ganze Handfläche juckt. Und wir sahen darauf und sahen nichts. Bis wir die fragten, was hast du angefasst? Und die hat uns das erzählt, dass sie diesen Kaktus da angefasst hat und dann wussten wir, was los war. So mussten wir irgendwann mal die Kellnerin nach einer Pinzette fragen und jede einzelne Dorne, jede einzelne Stachel rausholen, damit es aufhört zu jucken oder damit es aufhört weh zu tun. Im ersten Augenblick, warum bringe ich diesen Beispiel? Es ist vielleicht nicht vergleichbar mit diesen Dornen, aber es ist so ungefähr, ja? Im ersten Augenblick sieht das flauschig aus, er sieht gut aus und er sieht gar nicht danach aus, dass es uns wehtun könnte. Doch in dem nächsten Augenblick, in dem nächsten Moment, tat es weh und es musste behandelt werden. Genauso ist die Sünde. Genauso die Sünde, die zerstört einen, sie bringt einen vom Weg ab. Und der, der den Weg der Sünde geht, der wird das sehr oft merken. Er läuft über die Dornen. Es beginnt zu schmerzen. Die Folgen werden sichtbar und irgendwann mal erkennt der Mensch, dass Sünde nicht Freiheit bringt, sondern Leid und Schmerz. Im Buch der Sprüche, in Sprüche 22, Vers 5, dort heißt es, dort schreibt der Salomo, Dornen und Fallstrick sind auf dem Weg des Verkehrten. Wer sich davon fernhält, bewahrt sein Leben. Dornen sind demnach Symbol für Zorn Gottes, der auf die Sünde des Menschen reagiert. Ein weiterer Beispiel aus Jeremia, aus dem Kapitel 12, dort wird das über das Gericht geschrieben. Sie säten Weizen und ernteten Dornen. Sie mühten sich ab und hatten keinen Nutzen davon. Das zeigt, dass der Mensch den Weg den Sünden geht und den Zorn Gottes erntet. Also es bleibt nicht ohne Folgen. Von diesem Hintergrund ist die Dornenkrone, die Jesus Christus für uns getragen hat, hat eine besondere Bedeutung. Es ist nicht einfach so, es ist kein Zufall, sondern es hat eine Bedeutung, warum Jesus Christus die Dornenkrone, den Fluch der Menschen tragen musste. Dieses Symbol und Zorn Gottes wird in der Dornenkrone deutlich gemacht. Und von Jesus wird berichtet, oder Paulus schreibt, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erleben würden. Der keine Sünde kannte, wurde für uns zum Sünder gemacht. Auf ihn wurde der Zorn Gottes gelegt in Form der Dornenkrone. Geflochten mit Menschenhänden, aufgelegt zur Qual, damit deine Sünde weggenommen wird. Christus ist an deine und an meine Stelle getreten. Und Christus hat deine und meine Dornenkrone auf sich genommen. Christus hat den Zorn Gottes für dich und für mich getragen. Eine andere Geschichte oder ein anderes Beispiel, den ich mit reinbringen möchte, ist vor 2000 Jahren, als Christus diese Dornenkrone auf Golgatha getragen hatte oder als die Soldaten ihn aufgezogen haben. 2000 Jahre vorher ereignete sich ein anderes Beispiel. Dort ist der Abraham wird uns berichtet und dort ruft Gott zu ihm. Abraham hat lange nach einem Sohn gebetet, er hatte keine Kinder und er betet und er bekommt einen Sohn im hohen Alter und dann erlebt Abraham einen Moment in seinem Leben, wo Gott ihn auffordert, auf den Berg Moria zu gehen und seinen oder dort das Opfer zu bringen. Und Gott beschreibt und sagt ganz genau, was er zum Opfer bringen soll. Und Gott sagt, oder dort steht es, gehe auf den Berg und bringe mir ein Opfer da. Und dort sagt er, deinen Sohn, den Isaak. Abraham packt alles, was er zum Opfern braucht. Abraham war ein erfahrener Mensch, was Opfer angeht. Also wenn wir die Geschichte Abrahams lesen, so merken wir in 1. Mose ab Kapitel 12, dort ist die Berufung Abraham und geht bis zum 22. Kapitel eigentlich, bis zu diesem Opfer. Und dort lesen wir eigentlich, Abraham brachte nicht nur einmal Opfer. Er, überall, wo er sich niedergelassen hat und die Nähe Gottes oder wo er nah mit Gott lebte, wo er sehr eng an Gott verbunden war, baute er ein Altar und brachte Opfer. Und sein Sohn war auch damit erzogen, so wusste er, was als Opfer gebracht wird. Und jetzt der erfahrene Abraham, der Vater Abraham, packt seine Sachen, nimmt seinen Sohn mit und sie gehen auf den Berg Moria, um dieses Opfer darzubringen, was Gott von ihm gefordert. Und sie sind unterwegs und auf einmal fragt der Isaak, Vater, hier ist das Feuer, hier ist das Holz, wo ist das Lamm für Brandopfer? Also wir sehen, hier drückt der Isaak aus, er wusste ganz genau, was auf dem Brandopferaltar dargelegt wird. Und er fragt, wo ist das Brandopfer? Und ich weiß nicht, welchen Schmerz Vater in diesem Moment erleben musste, der Abraham. Wird uns auch nicht geschildert, wird uns auch nicht erzählt, ist auch völlig egal. Aber wisst ihr, was der Abraham hier antwortet? Und das ist eine Antwort, die ist wahnsinnig. Gott wird sich ein Lamm für das Brandopfer aussuchen. Was für eine Antwort. Gott wird sich ein Lamm für das Brandopfer aussuchen. Und wisst ihr was? Gott hat sich auch das Lamm ausgesucht. Die Antwort, die der Abraham hier gegeben hat, war nicht irgendeine Antwort, sondern Gott hat sich das Lamm, Jesus Christus, auch ausgesucht. Wir sehen, er hat seinen Sohn gebunden, oder wir lesen das, er hat seinen Sohn festgebunden, er hat ihn auf Altar hingelegt, er hat sein Messer oder seine Hand hochgehoben. Und in dem Moment, als er das tun wollte, erschallt eine Stimme des Engels und sagt, Abraham, Abraham, tu das nicht. Ich sehe, dass du treu und Gott liebst, dass du treu bist und Gott liebst. In diesem Augenblick, wo er die Stimme des Engels hört, dreht er sich um, der Abraham, und was findet er? Er findet ein Wider, was mit seinen Hörnern in irgendeinem Gestrüpp gefangen ist. Und jetzt können wir rätseln, welches Gestrüpp war das? Es war auf keinen Fall, also es war kein Zaun da. Es ist von einem Gestrüpp. Und viele Theologen gehen davon aus, es war ein Dornengestrüpp als Symbol auf Jesus Christus. Und das Lamm wird geopfert. Oder Der Widder wird geopfert. Doch wenn wir uns diese Geschichte genau anschauen und wenn wir uns diese Geschichte überlegen, wer hätte eigentlich auf diesem Altar liegen müssen für seine Sünden? Du und ich müssten eigentlich sterben. Wir, die wir in der Sünde geboren sind, wir, die wir in der Sünde leben, hätten den Tod verdient. Doch Gott, so wie Abraham das auch ausdrückt, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer aussuchen. Und er hat es auch ausgesucht. Er hat es auch gefunden und er hatte das im Blick. Und das war unser Herr Jesus Christus. Jesus Christus, der das Dorn, der den Dornenkranz auf seinen Kopf getragen hat, der deine und meine Schuld, der deinen und meinen Fluch auf sich genommen hat, der dein Schmerz und mein Schmerz auf sich genommen hat, hat es auf Golgatha getragen. Und wisst ihr, Jesus sagt folgenden Satz, und das bestätigt das, was der Abraham gesehen hat. Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 8, euer Vater Abraham, sagt er, freute sich, meinen Tag zu sehen, und er sah ihn und freute sich. Abraham sah diesen Tag, dass Jesus Christus für dich und für mich geopfert wird. Für deine und für meine Schuld. Also diese Dornenkrone, die Jesus Christus auf den Kopf gelegt war, die ihn aufgesetzt, es war kein Zufall. Fluch und Zorn der Erde, die in diese Erde hineingekommen ist, wurde auch auf Jesus Christus auferlegt. Und wir verstehen, wenn wir heute über diese Dornenkrone reden, so verstehen wir heute, nachdem wir das auch predigen, wir wissen, wir werden am Sonntag die Auferstehung feiern. Unser Herr Jesus, der trägt heute nicht mehr die Dornenkrone. In der Offenbarung wird es berichtet und dort schreibt auch der Johannes, und ich sah und siehe eine helle Wolke und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah und auf seinem Kopf war eine andere Krone, eine goldene Krone. Eine Krone, die er verdient hat. Nicht eine Krone des Spotts und des Fluchs, sondern eine goldene Krone hat ihm der Herr auf den Kopf aufgesetzt. Eine Krone, die er würdig ist zu tragen. Und meine Frage an dich und an mich heute. Dein und mein Jesus Christus, welche Krone ziehst du ihm heute an? Welche Krone trägt er heute in deinen Augen? Hat er die goldene Krone oder hat er die Dornenkrone? Ist Jesus Christus für dich heute dein König und Herr über deine Sünden? Ist er für dich derjenige, der deine Schuld aufgenommen hat und auf Kreuz auf Golgatha getragen hat? Bekennst du das, dass er für alle deine Sünden gestorben ist? Und lebst du das auch? Und kommst du zu dem Herrn, der eine goldene Krone heute trägt, kommst du zu ihm auch mit deinen Sünden und bringst du die vor ihm? Oder kreuzigst du und tadelst du ihn heute den Moment für Moment und beschämst ihn und fluchst ihn mit deinen Sünden? Welche Krone ziehst du heute deinem Gott und Heiland an? Wir werden heute das Abendmahl feiern. Wir werden heute das Abendmahl gleich feiern. Der Fabian wird uns einleiten und wir werden auch ins Gebet gehen. Wir werden uns daran erinnern, was der Preis war für die Sünde. Wir werden uns erinnern und darüber reden auch, was für dich und mich bezahlt wurde. Doch ich möchte dir heute klar und deutlich machen, der Preis ist bezahlt, die Schuld ist getilgt. Und ich weiß nicht, dein Herr und Heiland, Jesus Christus, welche Beziehung du heute zu ihm hast. Wie kommst du heute zu ihm? Kommst du zu ihm als ein Geretteter, als ein Kind Gottes, als einer, der ihm goldene Krone auf den Kopf setzt? Vielleicht hast du auch gar keine Antwort. Ich würde dir raten, dass du diese Zeit des Osterns nutzt, um eine Antwort auch zu finden, am besten heute noch. Und ich wünsche mir, dass wir alle, die wir heute das Abendmahl feiern, dass wir alle gemeinsam uns einig sind und sagen, ja, unser Herr und Heiland trägt die goldene Krone. Die Königin Victoria hörte eine Predigt und während der Prediger gepredigt hat, stand sie auf und bringt folgenden Satz. Die war beunruhigt und sie sagt, wie sehr wünsche ich mir, dass Christus während meiner Regierungszeit gekommen wäre. Als der Prediger sie fragte, warum das so sei, antwortete sie, ich möchte meine Königskrone abnehmen und sie zu den Füßen Jesus legen. Billy Graham fasste das irgendwann mal auf und als er von der Königin aus England zu einem den Ehrentitel eines Ritters verliehen bekommen hat, sagte er Folgendes, wie gerne er all diese Ehre zu Füßen Jesu Christus niederlegen würde. Meine Frage an dich, an mich, was legst du heute zu Füßen Christi nieder, wenn wir das Abendmahl feiern? Wenige von uns werden eine Krone haben. Vielleicht gibt es hier jemanden, der aus dem königlichen Haus kommt, glaube ich nicht, aber vielleicht gibt es hier. Aber wenige von uns werden diese Krone, wenige von uns werden diese Ehre und Ruhm von Billy Graham haben. Aber wisst ihr was? Ich sage euch auch ganz ehrlich, Jesus Christus braucht es auch gar nicht. Jesus Christus braucht weder deine Krone noch deine Ehre und deinen Ruhm. Was er heute von dir haben möchte, und das ist ein ganz kleiner Organ in deinem Körper. Er will dein Herz haben. Er will dein Herz haben, dass du ihm gehorsam bist. Er will dein Herz haben, dass du zu ihm kommst und ihn erkennst als Herr und Heiland an. Und genau das wünsche ich uns heute. Dass wir jetzt uns Zeit des Gebets nehmen. Dass wir Zeit des Gebets nehmen und uns prüfen. Wer ist der Herr für mich? Und wenn du zu ihm kommst, wenn du ihm dein Herz öffnest, so darf ich dir heute sagen, somit zeigst du ihm, dass er der Herr und König in deinem Leben ist. Und damit ziehst du dem Herrn Jesus Christus nicht die Dornenkrone an, sondern die goldene Krone auf sein Haupt, wie es auch in der Offenbarung steht. Lass uns Zeit der Stille nehmen. Lass uns aufstehen und ich möchte mit uns gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger, ein liebender Gott bist. Und du hast deinen ganzen Zorn auf deinen Sohn geladen. Ja, auch die Dornenkrone hast du ihm auf den Kopf aufgesetzt. Es war kein Zufall. Aber du hast ihn aufgesetzt und somit hast du uns befreit von dem Fluch der Erde. Von der ganzen Sünde hast du uns befreit. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass wir heute zu dir kommen dürfen. Durch Jesus Christus dürfen wir zu dir Vater sagen. Du bist unser Vater, der uns lieb hat. Du hast das Kostbarste für uns gegeben. Deinen Sohn, Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, der für unsere Sünden gestorben ist, der uns Erlösung gebracht hat. Und heute wollen wir das feiern. Heute wollen wir daran uns erinnern und heute wollen wir beim Abendmahl auch daran denken. Herr, segne uns dabei bitte. Amen.